Okay. Wir schauen uns jetzt mal, wenn ich hoffe, dass das klappt, wir schauen uns jetzt mal Matthäus 4, 4 an. Ich habe gedrückt, warte mal. Ist es da? Ah ja, das ist das Falsche. Warte mal. Ja, okay. Also, das kennt ihr ja alle, nichts Neues. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus Gottes Mund geht. Eine Maschine braucht Kraft. Zum Beispiel der Rasenmäher braucht Benzin. Und wir brauchen, wir brauchen Brot, also Nahrung, plus Wort Gottes, weil wir keine Maschinen sind. Wir haben eine Seele und die braucht einen Zuspruch. Und eine Maschine zum Beispiel, die kannst du anbrüllen, das macht dir gar nichts aus. Aber einen Menschen, wenn du anbrüllst, der ist verletzt, weil er eine Seele hat. Wir sind anders als Maschinen. Wir brauchen nicht nur das Materielle, also das Brot, sondern wir brauchen Wort und in dem Fall Zuspruch von Gott. Und wenn hier steht, dass wir von einem jeden Wort leben, das aus Gottes Mund geht, dann ist das so wie bei einer Pflanze. Wenn die kein Wasser hat, lässt sie den Kopf hängen. Und so ist es, wir lassen den Kopf hängen, wenn wir kein Wort von Gott haben. Und noch Schlimmeres. Einmal kam eine Frau zu uns in die Seelsorge, die hatte Eheschwierigkeiten und sagte, sie hätte von Gott gehört, dass sie, weil sie einen anderen kennengelernt hat, dass sie mit dem zu dem ziehen könnte und die Ehe dann auflösen, ihre Ehe. Sie wollte uns fragen, was wir dazu denken. Und wir haben ihr ganz klar gesagt, du hast nicht Gott gehört. Denn in der Bibel steht, du sollst nicht Ehe brechen. Und das ist Gottes Wort. Und da kannst du nicht was anderes hören. Es ist unmöglich. Das ist nicht, du hast nicht Gott gehört. Sie war damit nicht zufrieden, aber ist wurscht. Also, sie hat sich jetzt wieder mal nach langen Jahren bei uns gemeldet, aber sie ist noch nicht gekommen. Bin gespannt, was mit ihr ist. Auf jeden Fall, Gott spricht durch die Bibel. Und wir müssen anhand der Bibel prüfen, was wir sonst von Gott hören. Wir können Gott auch anders hören. Aber wir müssen an der Bibel prüfen, ob das jetzt von Gott ist oder nicht. Das ist mir sehr wichtig und deswegen werde ich heute biografisch mehr von dem erzählen, wie Gott durch die Bibel zu mir gesprochen hat und weniger durch andere Worte, die ich auch empfangen habe. Also, als ich mein Leben Jesus übergeben habe und anfing, die Bibel zu lesen, habe ich einen Satz im Alten Testament gelesen: Wer mit Zauberei in Kontakt kommt, steht da, auf dem liegt ein Fluch. Und mich hat es irgendwie unruhig gemacht, aber ich wusste nicht, warum. Und so zwei Wochen später schaue ich in unserem Familienalbum die Bilder an und da sehe ich, wie wir auf dem Schiff waren. Und da ist ein Bild von mir, wie ein Zauberer an mir Tricks macht, Zaubertricks. Und wir sind damals von Neuguinea, mein Vater war ja Missionar, von Neuguinea nach Deutschland zurückgefahren und waren auf dem Schiff und sind durch den Suezkanal gefahren. Und da ist der Zauberer aufs Deck gekommen und hat da halt gezaubert. Und jetzt gibt es Zauberer, die tricksen. Ja, die machen das mit Schnelligkeit, da schaust du gar nicht so schnell, da haben die schon ihre Tricks gemacht. Aber es gibt Zauberer, die sind okkult. Und anscheinend war dieser Zauberer okkult. Denn Gott hat mich gewarnt, auf dir liegt ein Fluch wegen diesem Zauberer. Ich wusste dann sofort, was dieses Wort, was ich zwei Wochen vorher, was mich so unruhig gemacht hat, was das bedeutet. Und ich bin dann zum Seelsorger, habe mich gelöst, habe diese Schuld bekannt. Ich war ja damals 3 Jahre alt oder 4. Und trotzdem ist es Schuld, habe die bekannt, habe mich gelöst von dieser Sache. Also wir sind keine Maschinen, sondern wenn Gott uns anspricht, dann bewegt sich was, dann trifft das und es löst auch Gefühle aus. Freude oder auch Unruhe oder Angst oder wie auch immer. Weil wir halt keine Maschinen sind. Wir haben eine Seele, die Gott anspricht. Und das Wort ist lebendig. Das heißt, es wirkt. Das hat der Tim hat mir dieses Thema gegeben. Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Es wirkt an uns. Ja, und als ich mich dann bekehrt hatte, ich habe mich mit 18 bekehrt, da habe ich natürlich dann angefangen, Bibel zu lesen. Und die war oft sehr trocken und langweilig. Und dann bin ich bei Jeremia auf einen Satz gestoßen, den will ich euch jetzt auch mal zeigen. Ja, diesen Satz. Gott sagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Und ich habe gebetet, Herr, das will ich haben. Ich will einmal erleben, dass dein Wort nicht so langweilig ist, sondern richtig reinhaut. Und auch, ich weiß nicht wie lange später, lese ich 2. Petrus 2. Und das war der Hammer. Ich bin buchstäblich am Boden gefallen, als ich diese Worte gelesen habe. Denn da standen Sünden drin, die genau meine waren. Und es war so, als ob Gott in mein Innerstes reinleuchtet und mir Dinge zeigt, die ich nie gesehen habe. Und ich war erschüttert. Ich habe Höllenängste gekriegt. Da steht nicht mehr drin, du bist verloren. Und ich wusste, ich bin verloren. Ich habe das gefühlt, ich bin in der Hölle. Da wusste ich, es gibt eine Hölle und du bist drin. Und das war eine solche Erschütterung. Da kamen Ängste hoch, die ich vorher nie gekannt habe. Und meine Gefühlswelt sagte, du bist verloren. Und ich habe gefleht und gebetet. Es gab für mich nur noch Gott suchen und beten, ob ich hier rauskomme. Und dann fiel mir mein Konfirmationsspruch ein. Ist euch bekannt, was Konfirmation ist? Ist es hier bekannt? Ja, okay. Und dieser Spruch, den habe ich so genommen, als wäre es für mich. Und in diesem Spruch, da heißt es, den schauen wir uns jetzt auch mal an. Den Frieden lasse ich euch, sagt der Luther, hat so übersetzt, aber man kann auch übersetzen, nehme ich euch. Den Frieden nehme ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Also diesen Spruch habe ich als Konfirmationsspruch gehabt und ich wollte irgendwas haben, wo ich mich festhalten kann und habe mir über diesen Spruch Gedanken gemacht, viel Gedanken. Und als erstes fiel mir auf, dass Gott sagt, euer Herz erschrecke nicht. Und habe ich gedacht, wenn er sagt, ich soll nicht erschrecken und keine Angst haben, dann muss Hoffnung sein. Dann ist das, was ich fühle, vielleicht nicht die Wirklichkeit. Ich muss ja keine Angst haben. Und dann habe ich mir überlegt, was heißt das? Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Und dann habe ich mir überlegt, wie gibt die Welt? Die Welt gibt so, dass du es sehen kannst, dass du es greifen kannst und dass du es fühlen kannst. Und Gott hat mir gesagt, ich gebe dir meinen Frieden, so dass du es nicht sehen kannst, nicht greifen kannst und nicht fühlen kannst. Aber du hast ihn. Und da habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Also habe ich seinen Frieden, obwohl ich genau das Gegenteil fühle. die Hölle. Und dann, aber du musst erst mal gegen dein Gefühl glauben. Das ist nicht so einfach. Und dann ist mir aufgefallen, er sagt, das habe ich nämlich dann übersetzt, den Frieden nehme ich euch. Und da war mir klar, Gott handelt an mir. Er hat mir den Frieden genommen. Nämlich den Frieden, dass ich gedacht habe, es ist immer alles in Ordnung. Den hat er mir genommen. Und aber er hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und gleichzeitig mit diesem Wort habe ich dann noch Jesaja 53, das kennt ihr ja auch alle. Ist es da? Nee. Jetzt da. Er ist, also Jesus ist, um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und da habe ich mir überlegt, wenn die Strafe, das ist ja die Gottverlassenheit, wenn die Strafe auf ihm liegt, dann ist sie ja nicht mehr auf mir. Und da kam mir, und das habe ich ihm immer wieder gesagt, weil ich hatte ja diese Ängste, und ich sage euch, ich habe in diesen Ängsten konnte ich nicht ruhig stehen. Ich bin immer hin und her gelaufen, ich war so in Unruhe. Ich wollte auch nichts mehr essen, mir hat nichts mehr geschmeckt. Das ist furchtbar, sage ich euch. Und dann sagt er mir, deine Gottverlassenheit habe ich am Kreuz getragen. Du hast keine Gottverlassenheit. Aber wenn du das fühlst, ja, ist es schwer zu glauben. Und da hat mir Gott beigebracht, du musst glauben gegen das Gefühl. Du musst das glauben, was ich dir sage. Deswegen ist das Wort Gottes so wichtig. Du musst das glauben, was ich dir sage, nicht was du fühlst. Und diese Lehre war für mich bis heute ganz wichtig. Ganz wichtig. Denn ich fühle oft was ganz anderes, als was ich glaube. Denn wir wissen alle, wir sind neue Geschöpfe, eine neue Schöpfung sind wir. Wunderbar gemacht, eine neue Schöpfung. Und wenn du jetzt bedrückt bist, wenn du Angst hast und so weiter, das passt nicht zur neuen Schöpfung. Dann musst du glauben, und so lebe ich. Ich nehme das, was in Gottes Wort über mich steht, das nehme ich und nicht, was ich fühle. Und da habe ich eine Wunder, das war für mich ganz wichtig, das zu lernen, zu glauben gegen das Gefühl. Nicht, was ich fühle, sondern was Gott sagt. Das ist wichtig. Und das habe ich da habe ich gelernt. Und jetzt hat der Tim, ja, und das hat ungefähr ein Dreivierteljahr gebraucht, bis Gott auch meine Gefühle verändert hat. Gott verändert auch die Gefühle. Aber ich musste glauben, ungefähr ein Dreivierteljahr, dass das, was im Wort steht über mich, wahr ist und nicht, was ich fühle. Und dann kamen auch die Gefühle von Heilsgewissheit, Frieden und so weiter, die Gott ja auch schenkt. Ja, und das Thema ist ja, Gottes Wort ist lebendig und wirksam und es verändert Leben. Und das hat mein Leben total verändert. Also Jesus wurde so groß und alles andere so klein. Und ich habe ein scharfes Gewissen bekommen, aufzupassen auf das, was du tust, was du sagst, was du denkst, dass es rein ist. Und meine Werte haben sich total verändert. Gottes Willen zu tun, war mir unheimlich wichtig, auch wenn es schwer war. Und die geistliche Nahrung aufzunehmen. Ich war hungrig nach allem, was geistlich ist, was Gott gibt. Kassetten gehört, Bücher gelesen. Damals gab es ja Kassetten. Predigten angehört und so weiter. Und das Wichtigste war, die Schuld war weggeräumt und dann wird die Gottesbeziehung frei. Und meine Berufung konnte reifen. Und es war so, wie wenn in meiner Seele die Jalousien hochgezogen werden und Licht reinkommt. Und wenn Licht reinkommt, dann fängt Gott an, das Nächste zu machen. Jetzt war die Schuld weg. Das Nächste war, dass er meine andere Dinge, das mit dem Dämonischen habe ich schon mal erzählt, aber meine Vaterbeziehung in Ordnung gebracht hat. Das war das Nächste. Und aber ich habe noch einen Spruch hier, das will ich sagen, weil der ist sehr wichtig. Moment. Ach ja, das ist der. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die Frucht bringt, wenn du Sünden bekennst, ist es schon Frucht. Wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Also, ich habe auch erlebt, Sünden bekennen ist ja, ich habe ja vor einem Seelsorger bekannt, nicht so, versteht ihr, mit Gott, da brauchst du keine Angst haben. Aber ich habe es vor einem Seelsorger bekannt und das ist sehr peinlich, weil dann sieht der, wie du wirklich bist. Der hat ja vorher ein ganz anderes Bild von dir. Aber die Reinigung ist unheimlich wichtig, weil sie bringt mehr, du bringst mehr Frucht. Und das will Gott, dass dein Leben fruchtbar wird. Das ist so wichtig. Und ich habe schon gesagt, das Nächste, was dann kam, war die Vaterbeziehung, die zerbrochen war. Das erzähle ich jetzt nicht im Einzelnen, sondern ich erzähle nur, was das Wort Gottes betrifft. Und es war praktisch der Endpunkt. Ich habe damals durch meine zerbrochene Vaterbeziehung war ich in Depressionen. Und das habe ich jetzt an anderen Menschen auch beobachtet. Wenn die Vaterbeziehung zerbrochen ist, werden Menschen oft depressiv. Das heißt, da ist kein Antrieb, da ist Traurigkeit, da ist Bedrückung, da ist keine Lust. Damals war ich noch im Studium, musste aufs Examen lernen, hatte keine Lust zu lernen, obwohl ich wusste, jetzt kommt das Examen. Versteht ihr? Oder du lernst eine Freundin kennen, aber du hast eigentlich gar keine Freude dran. Weil es ist nur Traurigkeit. Das war mein Leben. Und Niedergeschlagenheit und so weiter. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, ich bin doch Rebe an dir, dem wahren Weinstock. Deine Kraft muss doch durch mein Leben strömen, wie die Kraft durch den Weinstock. Ich muss doch Freude haben. Ich muss doch Kraft haben, ich muss doch Hoffnung haben. Ist nichts da. Wo bist du? Wo ist die Kraft? Wo ist das alles? Und da war wieder wichtig, glaube gegen dein Gefühl. Und Glaube verändert die Dinge. Aber ich musste gegen das Gefühl glauben, dass ich mit ihm verbunden bin und dass seine Kraft trotzdem da ist, auch wenn meine Gefühle ganz anders sind. Und dann hat Gott angefangen, meine Vaterbeziehung in Ordnung zu bringen. Aber das ist eine längere Geschichte, die erzähle ich jetzt nicht. Es hat ungefähr 10 Jahre gedauert. Aber durch den Glauben, dass er und ich verbunden bin, dass seine Kraft in mir wirkt, ist das geschehen, da bin ich überzeugt davon. Und der Schlusspunkt war der, auch wieder ein Wort Gottes. Jetzt muss ich mal überlegen. Ja, jetzt will ich noch was anderes einfügen. Gottes Wort ist nicht immer wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Sondern manchmal wirkt Gottes Wort ganz still. Ohne große Offenbarungen ohne große Erlebnisse und Gefühle und was weiß ich. Und ihr kennt doch alle die Geschichte vom Elia, als er auf dem Kamel war und das Feuer vom Himmel fiel, kennt ihr alle. Und ein gewaltiges Wirken Gottes. Die Götzendiener waren alle am Boden und haben geschrien, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und Elia war überglücklich. Genau das passiert, was er wollte. Gott hat mächtig eingegriffen. Und dann kommt die Isabel und sagt ihm die Todesstrafe an. Ihr wisst ja, was dann passiert ist. Dann wollte er nicht mehr leben und ist geflohen. Und Gott führt ihn in die Wüste zum Horeb. Und am Horeb spricht Gott mit ihm. Und sagt, komm raus aus dem Felsen, aus der Höhle. Ich will mit dir reden. Und dann, wisst ihr ja, aber ich erzähle es trotzdem, weil es so gewaltig ist. Dann kam ein starker Sturm und er hat Felsen zerbrochen. Aber Gott war nicht drin. Dann kam das Erdbeben, mächtiges Erdbeben, alles erschüttert. Gott war nicht drin. Und dann kam das Feuer. Gott war nicht drin. Mächtige Phänomene, Gott war nicht drin. Und dann kam ein leichter Hauch. Und er hat sofort sein Gesicht verhüllt, Gott war da, Gott war da. Ganz still, ohne mächtige Zeichen. Und was Gott dem Elia da gesagt hat, war Folgendes. Du hast dir gewünscht, du hast gedacht, du bist der einzige Gläubige, der noch übrig ist. Nein, 7000 in Israel haben ihre Knie nicht vor Baal gebeugt. Du wolltest, dass der Ahab abgesetzt wird und seine Frau Isabel. Geh hin und salbe den Jehu, das ist nämlich der Nachfolger, der wird die absetzen. Und du wolltest sterben, du wolltest nicht mehr Prophet sein. Geh hin und salbe Elisa, das ist dein Nachfolger. Und all diese drei Dinge, die er so ersehnt hat, hat Gott gemacht in aller Stille. Das hat kaum jemand gemerkt. Und so hat Gott ihm gesagt, ich wirke mächtig, aber ich wirke auch wie ein Hauch. Und dann mein Wort geht in dein Herz und du spürst gar nichts, es ist ganz still. Du glaubst 10 Jahre, dass du mit Gott verbunden bist und dass er in dir wirkt und du fühlst gar nichts, aber er wirkt mächtig, mächtig. Und so war das mit meiner Gottesbeziehung. Mit meiner Vaterbeziehung. Der Schlusspunkt war der, Gott sagt zu mir, als ich auch Bibel gelesen habe, es ist alles Bibelworte. Schauen wir mal, ob es kommt. Ja, das. Ich lese die Bibel und dann kommt es, lese ich, darin besteht die Liebe, also die Liebe Gottes. Ne? Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Es geht weiter, aber ich lasse mal das. Das hat mich total angesprochen. Wisst ihr warum? Weil meine Vaterbeziehung war kaputt und ich konnte nicht glauben, dass Gott mich liebt. Ich habe nur geglaubt, er duldet mich, weil ich habe ja mein Leben Jesus übergeben, also muss er mich wohl durchfüttern. Ja. Meine Vaterbeziehung war so, er ist mein Vater, er muss mich ja versorgen. Ja, das kann er ja nicht machen, dass er mich irgendwo verhungern lässt. Das war meine Vaterbeziehung. Ich habe gedacht, ja, das muss er machen. Er verdient das Geld und er muss für mich sorgen. Aber mehr war nicht. Ich habe keine Liebe von ihm empfangen. Oder empfangen können, das kann ich jetzt nicht alles erzählen. Aber auf jeden Fall konnte ich nicht glauben, dass Gott mich liebt. Mit Jesus konnte ich umgehen, aber mit dem Vater nicht. Da war die Jalousie unten. Und hier sagt er, Gott liebt dich, auch wenn du ihn nicht liebst. Und meine Gottesbeziehung war so, wenn ich meine Pflichten erfüllt habe, Bibel gelesen, Fürbitte, Gutes tun und so weiter, dann hatte ich ein gutes Gefühl, ja, ach, jetzt bin ich bei Gott angenommen. So geliebt nicht, aber er nimmt mich wenigstens an, weil ich habe ja das gemacht, was er will. Das ist reine Werksgerechtigkeit. Das ist völlig unsinnig, bringt gar nichts. Und dann sagt er also zu mir, ich liebe dich, auch wenn du mich nicht liebst. Und dann habe ich gedacht, so, das probiere ich jetzt aus. Früh stille Zeit gemacht, normalerweise Bibel lesen, Fürbitte und so weiter. Was will Gott von mir? Dann habe ich die Bibel zugemacht und habe gesagt, habe zum Fenster rausgeschaut und die Vögel beobachtet. Eine Viertelstunde lang die Vögel beobachtet. Und dann habe ich zu Gott gesagt, Herr, ich habe jetzt nichts für dich gemacht, aber du liebst mich ja trotzdem. Aber glauben konnte ich es nicht. Geglaubt habe ich es nicht. 2-3 Monate habe ich so früh stille Zeit gemacht. Und dann eines Tages, als ich wieder die Bibel zuklappe, nach 2-3 Monaten, fühle ich plötzlich, wie Gott mich umarmt. Habe eine solche Liebe gefühlt. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich gefühlt, wie Gott liebt. Und dann hat sich ganz viel verändert. Meine Predigten haben sich verändert. Die Lisa hat es mir erzählt, meine Frau. Hat sich ganz viel verändert. Wort Gottes. Das ist alles Wort Gottes. Bin jetzt bald am Ende. Dann habe ich aber auch erlebt, es ist ja nicht immer so, dass du, wenn du die Bibel liest, dann so angesprochen bist, sondern manchmal ist es einfach so, du liest die Bibel und nimmst das zur Kenntnis, was da steht. Ja. Aber das ist auch sehr wichtig. Wir müssen nicht immer gleich ein Erlebnis haben, sondern wir lesen einfach und nehmen das in uns auf, weil der Heilige Geist jederzeit, was du irgendwann einmal gelesen hast, hochbringen kann. Und dann erzähle ich euch auch ein Beispiel, ich könnte auch was Aktuelles, vielleicht kommen wir noch dazu, da war ich in meinen 20ern und war in Österreich, wir hatten einen Einsatz dort, den geistlichen Einsatz mit einer Truppe und ich habe mich da in eine Österreicherin verliebt und dann war aber Schluss. Also ich meine, ich musste abreisen, aber wir haben ausgemacht, wir bleiben in Kontakt. Und ich war zu Hause und die erste Nacht konnte ich nicht schlafen. Ist ja klar, wenn du verliebt bist. Aber ich konnte bis 2 Uhr nicht schlafen. Und dann habe ich gesagt, Herr, was ist los? Ich muss wieder arbeiten. Ich war ja Pfarrer damals. Ich muss arbeiten. Ich muss schlafen. Bitte lass mich schlafen, was ist los? Und dann kam ein Satz, ich weiß nicht, ob ich den habe, mal schauen. Nee, das ist nicht der. Den sage ich euch so. Dann kam der Satz in meinen Sinn, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Was ist alles, was ein Verliebter hat? Sie. Es ist klar. Ich wusste sofort, was er meint. Er hat mir gesagt, lass diese Beziehung. Jetzt sagt er es einem Verliebten. Ich habe gesagt, Herr, ich will jetzt meine Ruhe. Ich will nur schlafen. Und lass mich schlafen. Und wenn ich morgen aufwache, dann schreibe ich ihr, dass Schluss ist. Und ich bin sofort eingeschlafen. Habe das gemacht, was ich ihm versprochen habe. Und so spricht Gott. Er kann jederzeit das, was du einmal gelesen hast, in dir lebendig und wirksam machen, sodass du weißt, das ist jetzt sein Rat, seine Hilfe, sein Trost. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Bibel lesen, auch wenn es uns im Moment überhaupt nicht anspricht. Einfach zur Kenntnis nehmen. Das ist ganz arg wichtig. Wir müssen nicht immer die Highlights haben. Es geht auch so. Ja, jetzt komme ich zu dem Nächsten. Da will ich auch ein Beispiel sagen. Wenn wir die Bibel lesen, kann es sein, dass wir einfach was über Gott erfahren. Was sehr wichtig ist. Und dazu jetzt das Nächste. Da spricht Gott. In Jeremia 3 steht es. Und ich dachte, wie will ich dich halten, als wärst du mein Sohn oder Tochter? Also das ist ja an Israel gesprochen. Und dir das liebe Land geben und den allerschönsten Besitz unter den Völkern. Und ich dachte, du würdest mich dann lieber Vater nennen und nicht von mir weichen. Also nehmen wir einfach mal diesen Satz. Da schauen wir in Gottes Herz. Da schauen wir, was ihn bewegt. Und zwar bewegt ihn, ich wünsche mir eine Vater-Kind-Beziehung zu dir. Und ich möchte dich beschenken. Das Allerschönste will ich dir schenken. Denkst du so über Gott? Auch wenn gerade alles schief läuft. Ich will dich beschenken, ich will dir das Allerschönste schenken. Und jetzt kommt, was ihn bewegt in seinen Gedanken, in seinem Herzen. Und ich dachte, du würdest mich dann lieber Vater, also Papa, nennen. Und nicht von mir weichen. Das ist sein Herzenswunsch. Du lernst Gott kennen. Und du merkst, das bewegt ihn. Und du sagst dir, oh, das will ich auch. Ich will zu dir Papa sagen und ich will nicht von dir weichen. Ich will das tun, was du sagst. Also auch so kann Bibellesen sein. Ja, dann habe ich noch, wisst ihr, als ich diese Stelle gelesen habe, da habe ich dran gedacht, als Jesus in dem Boot war, in dem Sturm mit den Jüngern, die Jünger waren verzweifelt, die waren in Panik und er hat geschlafen. Wisst ihr warum? Weil er einen Papa hat, der über ihn wacht. Das ist der Unterschied. Wenn wir das im Herzen haben, reagieren wir ganz anders. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das in uns aufnehmen, innerlich aufnehmen. So, und dann noch ein paar kurze Sachen. Die Bibel hilft uns, Irrlehre zu entlarven. Ich habe leider ihren Namen vergessen, aber da gibt es ein Buch, das auch in christlichen Kreisen kursiert, von einer Frau, vielleicht kennt es jemand, die jeden Tag Jesus hört und das, was sie da gehört hat, ja, nicht aus der Bibel, aber so hört, das hat sie niedergeschrieben und das sind lauter Worte von Liebe Gottes, Geborgenheit vermittelnd, die Zufriedenheit, Wertschätzung und so weiter. Das, was Jesus ausspricht, und ich sage euch, das ist Irrlehre. Wisst ihr warum? Weil es die halbe Gotteserkenntnis ist. Und alles Halbe ist nichts. Es stimmt schon, dass Gott uns liebt und Geborgenheit und so weiter vermittelt, aber das ist nur die eine Hälfte. In den Büchern von ihr fehlt, dass Gott zurechtweist, dass Gott Buße will, dass Gott korrigiert, dass Gott richtet. Das ist das Gesamtbild. Gott liebt und Gott richtet. Und das fehlt bei ihr. Und da werden viele Christen verführt. Weil wenn du dann in eine Notlage kommst, in eine Katastrophe, da zerbricht dein Gottesbild, weil du denkst, er muss doch lieben. Wo bin ich jetzt? Was ist jetzt mit mir passiert? Du kapierst es nicht. Und du kannst von Glauben abfallen. Liebt eure Feinde, sagt Jesus. Tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet die euch verfluchen und bittet für die, die euch beleidigen. Wisst ihr, wir brauchen, wenn wir die Bibel lesen, da kein Licht von oben oder große Offenbarung. Das ist ganz einfach. Das betrifft dann jeden. Denn jeder von uns ist schon beleidigt worden. Und wenn ich das lese, muss ich sagen, dann tue ich es. Und das machen wir jetzt. Wir haben einen Moment Stille. Und wenn du dran denkst, dass du beleidigt worden bist, dann bete mal für den, der dich beleidigt hat. Und wenn es dein Ehepartner war, aber jetzt sind wir mal einen Moment still und überleg, weil wir wollen das tun, was Gott sagt. Das ist ganz einfach. Sind wir mal still, einen Moment. So, noch ein letztes, das kennt auch, das mache ich jetzt ganz kurz. Magst du mal weiter, weil das hat nicht funktioniert. Das ist das Letzte. Jesus sagt, wer zu mir kommt und hört meine Rede, das ist das Erste, und tut sie. Ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er gleicht einem Menschen, der sein Haus baute und tief grub und legte den Grund auf Fels. Aber als eine Wasserflut kam, das sind die Krisen, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Und jetzt kommt, dass Jesus immer beide Seiten sagt. Das eine ist der Zuspruch, das Positive, aber jetzt kommt auch das andere. Und das hat die Frau weggelassen. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der sein Haus baute auf die Erde, ohne Grund zu legen. Und der Strom riss an ihm und es fiel gleich zusammen und sein Einsturz war groß. Wenn wir lernen, Gottes Wort in uns aufzunehmen und umzusetzen, dann werden wir krisenfest. Wir knicken nicht gleich ein, wenn es schlimm wird, sondern wir stehen. Wir haben Kraft, wo die Erschütterungen kommen. Und die kommen. Aber Gott macht durch sein Wort, wenn wir es praktizieren, uns unerschütterlich. Das ist stark. Das ist wunderbar. Das andere lasse ich jetzt, weil ich habe schon so lange geredet. Das ist das mit dem vierfachen Ackerfeld, aber das lasse ich jetzt weg. Tim, mach du weiter.